Mein Name ist Simone Huckert. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht und betreue seit 15 Jahren Mandanten und Mandantinnen in ihren Trennungen und Scheidungssituationen. Bei Trennung und Scheidung gehen viele Eheleute davon aus, dass mit dem Zugewinnausgleich jedes wirtschaftliche Verhältnis zwischen ihnen beendet ist. Das ist oft nicht ganz richtig, denn zwischen Ehegatten können vielfältige Rechtsverhältnisse bestehen, die mit dem Zugewinnausgleich an sich nichts zu tun haben. Zum Beispiel sind die Ehegatten Miteigentümer einer Immobilie, Gesellschafter einer Firma, ein Ehegatte hat dem anderen Ehegatten ein Darlehen gegeben oder für diesen eine Bürgschaft übernommen. Ganz generell gelten zwischen Eheleuten bei der Auflösung dieser Gemeinsamkeiten auch die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften wie zwischen fremden, dritten Personen. In vielen und eigentlich in den allermeisten Fällen lässt sich jedoch das Familienrecht oder hier das Scheidungsrecht nicht ganz aus der Problemlösung heraushalten. Auf die am häufigsten nachgefragten Probleme will ich hier eingehen. Da hätten wir zunächst das Miteigentum an einer Immobilie, dann die sogenannte und häufig nicht bekannte Ehegatteninnengesellschaft und dann noch die gemeinsamen Schulden. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Die Eheleute haben gemeinsames Eigentum, zum Beispiel am ehelichen Haus. Beide stehen hälftig im Grundbuch. Oft ist diese Immobilie auch der einzige, zumindest größere Vermögensbestandteil bei beiden Eheleuten. Das Zivilrecht ist bei Trennung und Scheidung hier relativ eindeutig, wenn es um die Aufteilung dieser Gemeinsamkeiten geht. Jeder Ehegatte ist Miteigentümer und jeder Miteigentümer darf jederzeit die Aufhebung des Miteigentums verlangen. Kurz gesagt, jeder Ehegatte kann die Immobilie zwangsversteigern lassen und den Erlös zwischen beiden Ehegatten teilen. Gehört fremden Personen, also Leuten, die nicht miteinander verheiratet sind, ein Grundstück gemeinsam, kann man relativ wenig gegen diese Zwangsversteigerung tun. Bei Ehegatten schützen allerdings die ehelichen Vorschriften. Bis zur Scheidung kann häufig ein Ehegatte den Antrag auf Teilungsversteigerung beim Versteigerungsgericht nicht ohne den anderen Ehegatten stellen. Das ist immer dann der Fall, wenn das Haus oder wenn die Eigentumswohnung im Wesentlichen das gesamte Vermögen des Versteigerungswilligen ausmacht. Die ehelichen Vorschriften verbieten, dass ein Ehegatte sein gesamtes Vermögen oder nahezu sein gesamtes Vermögen verkauft, verschenkt oder eben hier versteigert, ohne den anderen Ehegatten zu fragen. Eine Zwangsversteigerung wird vor der Scheidung auch oft aus Gesichtspunkten des Kindeswohls verhindert. Leben gemeinsame Kinder in der Immobilie und findet der kindesbetreuende Ehegatte nicht so schnell eine passende neue Wohnung für sich und die Kinder, dann ist die Zwangsversteigerung in das Objekt unzulässig. Versteigerungen sind in der Regel für beide Ehegatten nicht sonderlich lukrativ. Wenn die Eheleute sich nicht dahingehend verständigen können, dass einer das Haus übernimmt und den anderen auszahlt, dann sollte ein Dritter den freien Verkauf übernehmen, notfalls auch ein Immobilienmakler. Wenn das Misstrauen zwischen den Eheleuten sehr groß ist, kann auch ein Sachverständiger zuvor das Objekt bewerten. Dadurch kann man sicherstellen, dass das Haus oder die Wohnung nicht unter Wert veräußert wird. Wenn die Eheleute sich nicht auf die Verteilung des Verkaufserlöses einigen können, kann man das Geld auch zunächst auf einem Treuhandkonto parken. Kommen wir zur zweiten Gemeinsamkeit zwischen Eheleuten und deren Auflösung. Ehegatten können, wie dritte Personen auch, miteinander eine Gesellschaft gründen. In der Regel werden Gesellschaften durch einen schriftlichen Gesellschaftervertrag gegründet und treten auch als Gesellschaft an sich im Rechtsverkehr, zum Beispiel gegenüber Kunden, auf. Also eine GmbH wird beispielsweise als GmbH auf ihrem Briefkopf stehen oder auf ihrem Firmenschild. Auch Eheleute können solch eine GmbH gründen und einen schriftlichen Gesellschaftervertrag miteinander gründen. Bei Eheleuten gibt es jedoch noch eine andere, wenig bekannte Gesellschafterform, die eben nur bei Eheleuten möglich ist, eine sogenannte Ehegatteninnengesellschaft. Es handelt sich bei der Ehegatteninnengesellschaft um eine geschäftliche Kooperation zwischen Eheleuten, die zu einem Zweck geschaffen wurde, der das eheliche bzw. das familiäre Leben übersteigt. Hierzu gebe ich Ihnen ein Beispiel. Die Eheleute Müller vermieten ein Mehrfamilienhaus. Das Mehrfamilienhaus steht im Eigentum der Ehefrau. Die Verwaltung bzw. die Hausmeistertätigkeit übernimmt aber ausschließlich der Ehemann. Der Ehemann hält also das Objekt in Schuss. Die Ehefrau Müller betreibt zudem als Inhaberin noch einen Kiosk. Der Ehemann kümmert sich hier ganz wesentlich um das Geschäft, wodurch der Kundenstamm entsprechend steigt und das Geschäft wertvoller wird. In beiden Fällen existieren weder ein schriftlicher Gesellschaftervertrag noch ein Arbeitsvertrag zwischen Ehemann und Ehefrau. Die Gesellschaft an sich existiert auch nicht gegenüber Dritten. Das heißt, der Ehemann tritt nicht als Vermieter gegenüber den Mietern des Mehrfamilienhauses in Augenschein, auch nicht als Inhaber des Kiosk. Aber zwischen den Eheleuten existiert sehr wohl eine Gesellschaft im Innenverhältnis, denn beide wirken langjährig zusammen, um mit ihrem jeweiligen Projekt, also Mehrfamilienhaus oder Kiosk, wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Das geht auch ganz ohne schriftliche, geschäftliche Absprache. Herr Müller hat durch seine Mitarbeit im Betrieb der Ehefrau, also Mehrfamilienhaus oder Kiosk, einen über die Ehe hinausgehenden wirtschaftlichen Zweck verfolgt, der das Vermögen der Ehefrau gemehrt hat. Mit dem Scheitern der Ehe wird nun auch die Innengesellschaft aufgelöst. Der Ehemann hat Anspruch auf seinen Anteil am Wert, der jeweils seinem Einsatz für die Vermögensbildung bei der Ehefrau entspricht. Aber Achtung! Führen die Eheleute parallel noch einen Zugewinnausgleich durch und erhält Herr Müller hierdurch bereits seinen Anteil am Vermögenszuwachs der Ehefrau, so kann er diesen Anteil nicht ein zweites Mal bzw. nicht ein zweites Mal zu 100% durch die Auflösung der Innengesellschaft verlangen. Dann will ich noch einem häufigen Missverständnis vorbeugen. An der Immobilie, in der die Familie lebt, kann keine Innengesellschaft begründet werden, wenn ein Ehegatte diese Immobilie für die Familie ausbaut oder renoviert, dann dient diese Arbeit eher dem familiären und weniger einem wirtschaftlichen Zweck. Die dritte problematische Gemeinsamkeit sind gemeinsame Schulden bei einer Bank. Die Eheleute sind Gesamtschuldner bei einer Bank und haben den Kreditvertrag gemeinsam unterschrieben. Trennen sich die Eheleute und leben sie in Scheidung, muss man nun sehen, wie mit dieser Gesamtschuld umgegangen wird. Hier muss im Scheidungsfall immer das Innenverhältnis vom Außenverhältnis abgegrenzt werden. Das Außenverhältnis besteht zur kreditgebenden Bank und ändert sich weder durch die Trennung noch durch die Scheidung. Die Bank kann die Rückzahlung des Kredits von jedem Ehegatten jederzeit verlangen, denn jeder Ehegatte hat den Kreditvertrag unterzeichnet und ist Vertragspartner. Also haften auch beide Eheleute trotz der Scheidung für die Rückzahlung des Kredits. Das Innenverhältnis besteht zwischen den Eheleuten. Dort ist zu regeln, wer mit Trennung und Scheidung künftig die Kreditraten bezahlt. Die Aufteilung hängt ganz wesentlich und individuell davon ab, wem der Kredit künftig zugutekommt. Übernimmt ein Ehegatte das Haus zu Alleineigentum, dann übernimmt er oder sie in der Regel auch den damit zusammenhängenden Kredit als Alleinschuldner. Hat ein Ehegatte für Schulden des anderen gebürgt, mit denen er nichts zu tun hat, kann man meist eine Freistellung im Innenverhältnis verlangen. Gemeinsame Konsumkredite, denen kein bleibender Wert gegenübersteht, zum Beispiel für gemeinsame Urlaube, die bereits zu Ende sind, müssen auch intern beide Ehegatten mit Trennung und Scheidung gemeinsam haften. Sollten bei der Scheidung Probleme mit einer gemeinsamen Immobilie oder einer Ehegatteninnengesellschaft auftauchen, sind außergerichtliche Einigungsversuche und der Abschluss einer schriftlichen Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung oft schneller, risikoärmer und kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren. Außergerichtliche Einigungsversuche sollten unter Zuhilfenahme eines Rechtsanwalts oder eines Mediators immer der erste Weg zur Problemlösung sein. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Trennung und Scheidung viel Erfolg.